ARD.
Die NATO war vor kurzem schon mal hirntot. Jedenfalls, wenn man dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron glaubt, der diese Diagnose während Donald Trumps erster Amtszeit als US-Präsident gegen Ende des Jahres 2019 stellte. Dann war es ausgerechnet Russlands Machthaber Putin, der Wiederbelebungsmaßnahmen einleitete. Dessen Einmarsch in der Ukraine machte das Bündnis mächtiger und größer, trieb ihm mit Schweden und Finnland zwei weitere Mitgliedstaaten in die Arme. Doch nun ist die Gefahr größer denn je, dass der NATO endgültig der Todesstoß versetzt wird mit dem eskalierenden Streit zwischen, ich sage jetzt mal bewusst, nicht den USA, sondern zwischen Donald Trump und Europa um die Insel Grönland. Das Ende der NATO scheint nah. Oder lässt sich da doch noch etwas retten? Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Kai Küstner.
Und ich bin Stefan Niemann. Heute ist Dienstag, der 20. Januar. Wir zeichnen diesen Podcast um 11.30 Uhr auf.
Derselbe Mann, der vor einigen Jahren den Hirntod der NATO diagnostizierte, unternimmt offenbar weiter transatlantische Wiederbelebungsmaßnahmen. Emmanuel Macron nämlich schrieb dem US-Präsidenten nun eine private Textnachricht, die wir sehr genau kennen, weil sie nämlich, verrückte Welt, Donald Trump sogleich auf seiner Plattform Truth Social für alle Welt lesbar veröffentlichte. Ein weiterer Beleg dafür, dass sich Trump eben im zweiten Jahr seiner zweiten Amtszeit nicht wirklich an diplomatische Gepflogenheiten hält.
Ja, und abgesehen davon ist auch der Inhalt dieser Macron-Nachricht außergewöhnlich, weil der tatsächlich für Donnerstag, also im Nachgang zur Davos-Konferenz, ein Treffen der G7-Staaten vorschlug, zu dem er unter anderem Russland hinzuladen wollte, die Ukraine, Dänemark und Syrien ebenfalls. Und das, Kai, entspricht nicht wirklich der sonst oft harten Rhetorik Macrons gegenüber Putin und wäre ein Bruch mit der Übereinkunft, dass Russland am G7-Tisch nichts mehr zu suchen hat. Was will Frankreichs Präsident damit erreichen?
Also ich glaube, Macrons Ansinnen ist offenbar, alle Themen, apropos Tisch, aufzutischen und zu besprechen, die derzeit nicht nur Europa umtreiben. Ich verstehe nicht, was du da mit Grönland treibst, schrieb Macron in seiner Textnachricht an Trump. Aber man könne große Dinge gemeinsam tun bei den Themen Syrien und Iran. Derselbe Macron, der den EU-Partnern ja vorschlug, im wegen Grönland neu entfachten Zollstreit mit den USA die ganz harte Tour zu fahren, lädt dann noch Trump zum Abendessen nach Paris ein. Auch das erstaunlich, nachdem Macron sich ablehnend zum sogenannten Board of Peace geäußert hatte, also diesem Gremium, das ursprünglich den Friedensprozess in Gaza überwachen sollte und zu dem Trump auch Russlands Machthaber Putin eingeladen hat. Gefragt von einem Reporter zu Macrons Zurückhaltung diesbezüglich, antwortete Trump in fast schon gewohnter Manier, niemand wolle Macron, denn der werde bald nicht mehr im Amt sein.
Oh, did he say that? Well, nobody wants him because he's going to be out of office very soon. So, you know, that's all right. What I'll do is, if they feel like Costco, I'll put a 200% tariff on his wines and champagnes.
Wenn Frankreich sich feindselig verhalte, werde er auf Weine und Champagner 200% Zölle erheben, so die Trump-Drohung. Womit wir, Stefan, ja wieder beim europäisch-amerikanischen Handelsstreit wären, auf den du in der Lage gleich genauer blickst. Aber lass mich vorher noch ankündigen, dass wir uns in unserem Schwerpunkt heute mit dem neuen Wehrdienst befassen. Die ersten jungen Frauen und Männer hierzulande bekommen in diesen Tagen Post von der Bundeswehr. Was die jungen Männer betrifft, so sind die verpflichtet, einen Fragebogen zur Fitness, zur Motivation oder vielleicht auch Abneigung zur Bundeswehr zu gehen, auszufüllen. Das alles schauen wir uns gleich genauer an. Und das passt ja auch ganz gut zum Versuch Deutschlands und Europas, militärisch eigenständiger, eben souveräner zu werden.
Tja, und da ist Eile geboten, denn wir erleben gerade so etwas wie 50 Shades of Krise, würde ich mal sagen, weil sich der US-Präsident einmal mehr als wütender Systemsprenger zeigt, der Amerikas Verhältnis zu Europa und die transatlantische Allianz im Kern erschüttert, vielleicht sogar ins Wanken bringt. Donald Trumps fixe Idee, das Staatsgebiet der USA mit einem Griff nach Grönland gewaltig zu vergrößern, hat zu einer Verhärtung der Fronten mit den Europäern geführt. Trump hatte die US-Besitzansprüche für Grönland ja am Samstag erneut bekräftigt. Er kündigte neue Zölle für 8 europäische Länder an, weil diese sich weigerten, seinen Forderungen nachzukommen und Soldaten zu einer Erkundungsmission nach Grönland geschickt hatten, darunter auch Deutschland. Wir hatten ja darüber berichtet. Diese Länder sollen ab dem 1. Februar zusätzliche Zölle von 10% zahlen, ab Juni dann von 25%, wenn sie der Übernahme Grönlands durch die USA nicht zustimmen. Ein heftiger Affront. Bundeskanzler Friedrich Merz formulierte die Haltung Deutschlands dazu diplomatisch und doch deutlich.
Wir möchten diese Eskalation nicht. Wir wollen keinen Handelsstreit mit den Vereinigten Staaten von Amerika. Aber wenn wir mit solchen Zöllen, die wir als unangemessen empfinden, konfrontiert werden, dann sind wir in der Lage zu reagieren.
Ja, es droht ein Handelsstreit, vielleicht sogar ein Handelskrieg mit der gesamten EU, Kai. Die signalisierte am Montag Gesprächsbereitschaft und kündigte zugleich die Vorbereitung von Gegenmaßnahmen an. Brüssel sei bereit, alles Notwendige zu tun, um die wirtschaftlichen Interessen der EU zu beschützen. Das sagte ein Sprecher der Kommission. Die Priorität der EU sei es, ins Gespräch zu kommen und nicht zu eskalieren. Sollten die USA die angedrohten Zölle aber tatsächlich einführen, dann stünden der EU verschiedene Werkzeuge zur Verfügung. Dazu könnte zählen die Aussetzung eines bereits im vergangenen Jahr vereinbarten Handelsabkommens, das das EU-Parlament eigentlich an diesem Mittwoch ratifizieren wollte. Das liegt nun erstmal auf Eis. Die Rede ist auch von der Bazooka, einem Instrument gegen wirtschaftliche Nötigung, das zum Beispiel Digitalunternehmen in den USA treffen würde. Auch Gegenzölle im Wert von bis zu 93 Milliarden Euro werden in Brüssel diskutiert. Trumps Finanzminister Scott Bessent hat europäische Staaten prompt vor Vergeltungszöllen gewarnt. Ich halte das für sehr unklug, hat er gesagt. Der US-Präsident strebe die Kontrolle über Grönland an, weil er die Insel als strategischen Posten betrachte.
And if there were an attack on Greenland from Russia, from some other area, we would get dragged in. So better now, peace through strength, make it part of the United States and there will not be a conflict because the United States right now, we are the hottest country in the world, we are the strongest country in the world.
Ja, ich übersetze diesen bemerkenswerten O-Ton mal. Wenn es einen Angriff auf Grönland gäbe, durch Russland oder wen auch immer, dann würden wir da reingezogen werden. Dann doch lieber jetzt Frieden durch Stärke Grönland zu einem Teil der USA machen. Dann wird es keinen Konflikt geben, denn wir sind derzeit das angesagteste und stärkste Land der Welt. So also der Finanzminister. Und dann hat er, übrigens ein früherer Hedgefondsmanager, noch angefügt, er glaube, die Europäer würden einschwenken und verstehen, dass die Übernahme Grönlands durch die USA das Beste für Grönland, das Beste für Europa und das Beste für die USA sei. Es brauche nun mal den militärischen Schutzschirm der Amerikaner.
Das spricht ja alles Bände über die US-Einschätzung, die Stärke bzw. eher Schwäche der Europäer betreffend. Aber die Bessent-Argumentation folgt ja zumindest einer gewissen Logik, ne? Also anders als Trump, der am Montag noch einmal nachgelegt hat und in einer Mitteilung an Norwegens Regierungschef Jonas Gahr Støre mögliche andere Motive seines Handelns offenbarte, erstaunliche, die eher auf gekränktes Ego hindeuten. Da heißt es nämlich:
Da euer Land entschieden hat, mir den Friedensnobelpreis nicht zu geben, obwohl ich mindestens 8 Kriege beendet habe, fühle ich mich nicht länger verpflichtet, ausschließlich an den Frieden zu denken. Der Frieden ist zwar weiterhin vorrangig, aber ich kann jetzt darüber nachdenken, was gut und richtig für die Vereinigten Staaten von Amerika ist.
America first also. Erstaunlich ist aber die Nachricht natürlich auch deshalb, weil Trump ja offenbar davon ausgeht, dass die norwegische Regierung im Grunde die Kontrolle über die Nobelpreisvergabe hat.
Genau, und zu Grönland schreibt Trump weiter:
Dänemark kann dieses Land nicht vor Russland oder China verteidigen. Und warum haben die Dänen eigentlich überhaupt einen Besitzanspruch?
Donald Trumps Zorn richtet sich am Ende dann auch gegen Amerikas NATO-Partner in Europa.
Ich habe mehr für die NATO getan als irgendjemand sonst seit ihrer Gründung. Und jetzt sollte die NATO etwas für die USA tun. Die Welt ist nicht sicher, bis wir die komplette und totale Kontrolle über Grönland haben. Danke, Präsident Donald John Trump.
Soweit die Textnachrichten von Donald Trump. Und die NATO will ja etwas für ihn tun. Dänemark und Grönland schlagen aktuell eine gemeinsame Mission für die Insel vor. Dazu gleich noch mehr von dir, Stefan. Offenbar ist das aber nicht das, was Trump im Sinn hat. Laut dem norwegischen Regierungschef Gahr Störe ging Trumps Mitteilung ein gemeinsam mit dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb verfasstes Schreiben an den US-Präsidenten voraus. Darin hätten beide Staatenlenker unsere Ablehnung gegenüber Trumps Zollandrohung zum Ausdruck gebracht, erklärte Gahr Störe. Wie bewertest du da Trumps Reaktion, Stefan?
Ja, der Mann ist jetzt wieder ein Jahr im Amt und zeigt allen, wie er inzwischen die Welt zu sehen scheint. Als Arena für Amerikas Alleingänge, würde ich sagen. Sein Brief offenbart nebenbei ja auch, was dieser US-Präsident alles nicht weiß oder vergessen hat oder schlicht nicht wissen will. Etwa, dass der Friedensnobelpreis nicht von Norwegens Regierung verliehen wird, sondern von einem unabhängigen Komitee. Oder historisch bedeutsame Details zu Grönland und früheren US-Deals mit Dänemark. Dazu etwa, dass Dänemark 1917 die dänischen westindischen Inseln an die Vereinigten Staaten verkaufte und die Kolonie zu den amerikanischen Jungferninseln wurde, zum Preis von übrigens 25 Millionen Dollar. Und im Gegenzug, das ist jetzt wichtig, erkannten die Vereinigten Staaten Dänemarks volle Souveränität über Grönland offiziell an.
Das ist jetzt unter Trump ganz offensichtlich Geschichte. Aber was will Trump da genau?
Ja, das ist die 100-Millionen-Dollar-Frage. Viele Beobachter vermuten, Trump wolle vor allem die USA vergrößern als First-Ever-President. Das treibt diesen Mann. Rationale Argumente zählen nicht. Wir kennen das ja schon von der ersten Amtszeit. Wer auch immer ihn zu etwas bewegen wollte damals, das weiß ich noch aus Washington, der hatte Trump immer mit der Aussage gelockt, so etwas hätte noch nie ein US-Präsident gewagt oder prophezeit, wenn Sie dies oder jenes tun, Mr. President, dann wird die ganze Welt Kopf stehen. Und diese Aussicht fand Trump oft unwiderstehlich.
Du hast ja als USA-Korrespondent die erste Trump-Amtszeit begleitet, die ja außenpolitisch auch schon so eine Art atemloser Achterbahnfahrt glich. Kannst du denn jetzt bei diesem Streit um Grönland aktuell irgendwie eine Art Strategie erkennen oder ist das wieder so ein bisschen Achterbahn?
Es ist wieder Achterbahn. Ein entscheidender Unterschied ist, wenn Trump in der ersten Amtszeit eine fixe Idee hatte, dann gab es noch die viel zitierten Erwachsenen im Weißen Haus, also einige Minister und Berater, die dann nach Kräften versuchten, dem nicht sonderlich präparierten Präsidenten besonders Haarsträubendes auszureden. Auf die zweite Amtszeit hat sich das Trump-Team aber 4 Jahre lang vorbereitet und diesmal ist der Präsident fast ausschließlich von Loyalisten umgeben. So schickt er in geopolitischen Angelegenheiten halt seinen Schwiegersohn Jared Kushner statt außenpolitisch erfahrene Akteure. Er macht den Trump-treuen Immobilienmogul und Wahlkampfspender Steve Witkoff zum Chefgesandten für Russland und demontierte den weitaus kompetenteren früheren US-General Keith Kellogg, so nach dem Motto. Also, Trump pfeift auf Erfahrung und Sachverstand, duldet keinen Widerspruch und das Ergebnis erleben wir jetzt. Die Kombination aus grenzenloser Geltungssucht und grenzenlosem Größenwahn, ohne Rücksicht auf Verluste, vor allem ohne Rücksicht auf Verbündete.
Die einzige Hoffnung dieser Verbündeten scheint mir so ein bisschen zu sein, dass die US-Kongressabgeordneten und dann vielleicht ja auch die Republikaner ihm da noch ein bisschen auf die Bremse treten. Aber das müssen wir, glaube ich, abwarten. Besonders aufgebracht hatte Trump wohl die Entsendung europäischer Soldaten für diese Erkundungstour nach Grönland, ausdrücklicher keine NATO-Aktion. Und insofern muss ich mich auch selbst in Teilen ein bisschen korrigieren, weil ich in der Sendung mit Anna am Freitag noch vermutet hatte, diese europäische Grönland-Mission mit nur 15 Bundeswehrsoldaten, das wurde ja auch so ein bisschen verlacht, sei vermutlich klein genug, um Trump nicht zu erzürnen. So ähnlich habe ich es, glaube ich, gesagt. Aber vielleicht hat Trump ja auch vor allem sauer gemacht, dass die Europäer ihn mit dieser Aktion im Grunde zwangen, seine wahren Beweggründe zu offenbaren. Warum hat ihn das aus deiner Sicht so wütend gemacht? Denn er hatte Dänemark ja vorgeworfen, nicht genug für die Sicherheit von Grönland zu tun. Aber die Dänen sagen, genau das tun wir jetzt mit so einer Mission.
Und er hatte ja auch über Hundeschlitten gespottet, Kai. Aber diese vermeintliche dänische Schwäche, die sollte ihm eben den Vorwand liefern, Grönland zu übernehmen. Deshalb die dünnhäutige Reaktion. Trump hatte auf seinem Online-Dienst geschrieben:
Diese Länder, die dieses sehr gefährliche Spiel betreiben, haben ein Risiko ins Spiel gebracht, das nicht tragbar oder nachhaltig ist.
Das schon bemerkenswert, finde ich, dass der US-Präsident jetzt die europäischen Partner eines gefährlichen Spiels bezichtigt. Wie können die aus deiner Sicht jetzt richtig reagieren?
Ja, ist nicht ganz einfach. Beginnen wir mit dem Verteidigungsbündnis aus Kopenhagen und Nuuk kommt der Vorschlag für eine NATO-Mission für die autonome Arktisinsel. Dänemark und Grönland hatten NATO-Generalsekretär Mark Rutte über diese Initiative informiert. Wir haben es vorgeschlagen, der Generalsekretär hat davon Kenntnis genommen und wir denken, wir können nun hoffentlich den Rahmen bestimmen, in dem das konkretisiert werden kann. Das sagte der dänische Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen am Montagabend im Beisein der grönländischen Außenministerin Vivian Motzfeldt nach einem Gespräch mit NATO-Generalsekretär Rutte im dänischen Fernsehen. Aus meiner Sicht, Kai, eine kluge Idee, weil sie Trump dazu zwingen könnte, Farbe zu bekennen. Ob es ihm wirklich nur um die Absicherung Grönlands vor Russland und China geht, was sich ja im NATO-Verbund lösen ließe. Aber wir wissen, seit Veröffentlichung der neuen nationalen Sicherheitsstrategie der USA Ende 2025, über die wir ja auch hier ausführlich berichtet hatten, dass die Trump-Regierung amerikanische Alleingänge bevorzugt. Trumps treuer Finanzminister Bessent formulierte es mit Blick auf Grönland im Sender NBC ziemlich schonungslos.
We are not going to outsource our national security. We are not going to outsource our hemispheric security to other countries.
Wir werden unsere nationale Sicherheit nicht outsourcen, werden die Sicherheit unserer Hemisphäre nicht outsourcen an andere Länder. Ja, andere Länder, Kai, das klingt nicht so, als würde die Trump-Regierung viel Rücksicht nehmen auf die NATO-Partner Amerikas. Und natürlich braucht Europa die militärischen Fähigkeiten der USA bis auf Weiteres für die Sicherheit Europas. Einen Abzug der US-Truppen will niemand riskieren hier. Und sollte sich die USA von der Unterstützung der Ukraine zurückziehen, wäre das durch die Europäer wohl kaum auszugleichen.
Und damit sind wir im Grunde wieder bei unserer Ausgangsfrage. Ist die NATO hirntot? Ist sie eventuell sogar schon klinisch tot oder kann man sie doch noch wiederbeleben? Jetzt hat ja Bundeskanzler Friedrich Merz angekündigt, Donald Trump beim Weltwirtschaftsforum in Davos treffen zu wollen, um eine Eskalation zu vermeiden. Dieses Weltwirtschaftsforum steht unter dem hoffnungsvollen Motto im Geiste des Dialogs, ja irgendwie ganz passend. Kann das klappen aus deiner Sicht?
Ja, auf mich wirkt dieses Motto im Geiste des Dialogs wie die Beschwörung einer transatlantischen Zeit, die es vielleicht nicht mehr gibt. Und Trump neigt ja auch eher zum Monolog als zum Dialog. Also geduldig zuhören, auf andere eingehen, Kompromisse finden, das sind nach meinem Eindruck jedenfalls nicht gerade die stärksten Tugenden von Donald Trump. Der ist jetzt ein Jahr im Amt und erinnere dich an Davos 2025, wo er ja noch mit einer Videobotschaft schockierte. Das war ein paar Tage nach seiner Amtseinführung. Die Rede klang wie eine Wahlkampfrede. Das Gelächter im Saal ging dann rasch über in Totenstille und versteinerte Mienen, als Trump nämlich nach Europa gefragt worden war und dann sagte, dass er die Regulierung satt habe und über seinen Vorschlag, Kanada zum 51. US-Staat zu machen. Ich weiß es noch, da wurde herzlich gelacht, aber das Lachen ist den Europäern inzwischen gründlich vergangen. Ein paar Beispiele dazu. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verlangte am Montag bei einem Treffen mit einer Delegation des US-Kongresses am Rande der Jahrestagung des Weltwirtschaftsforums in Davos die Achtung der Souveränität Grönlands und Dänemarks und sagte wörtlich, dies ist für unsere transatlantischen Beziehungen von größter Bedeutung. So hat sie es jedenfalls in Online-Netzwerken geschrieben. Und der britische Premierminister Keir Starmer, der nannte den Einsatz von Zöllen gegen Verbündete vollkommen falsch. Er habe den US-Präsidenten in einem Telefonat aufgefordert, eine Lösung auf Basis von Partnerschaft, Fakten und gegenseitigem Respekt zu finden. Großbritannien und die USA verbinden, wir wissen das, Kai, bekanntlich historisch eine Special Relationship. Und die Briten hatten Trump ja noch mit einem prunkvollen Empfang im Königreich zu schmeicheln versucht. Doch Keir Starmer machte jetzt unmissverständlich deutlich, wem die britische Solidarität gilt.
Any decision about the future status of Greenland belongs to the people of Greenland and the Kingdom of Denmark alone. That right is fundamental. And we support it.
Ja, wer Pausen macht, will was betonen. Ich übersetze das mal. Jede Entscheidung über den künftigen Status von Grönland ist der Bevölkerung Grönlands und dem Königreich Dänemark vorbehalten und nur diesen. Dieses Recht ist fundamental und wir unterstützen es. Ja, und EU-Ratspräsident Antonio Costa lud die 27 Staats- und Regierungschefs der EU für Donnerstagabend zu einem Sondergipfel zu den transatlantischen Beziehungen nach Brüssel, vielleicht auch ein Krisengipfel. Sie wollen dann über eine Antwort auf Trumps Drohungen beraten. Mit deiner langjährigen EU-Erfahrung, was glaubst du, werden die Europäer mit einer Stimme sprechen und so, dass es den US-Präsidenten auch beeindruckt?
Also die Gefahr, dass Europa nicht mit einer Stimme spricht, die besteht grundsätzlich immer. Aber in diesem Fall gilt das aus meiner Sicht ganz besonders. Jetzt könnte man noch vermuten, Europa spielt da gerade ganz bewusst so ein bisschen das Spiel guter Bulle, böser Bulle mit Trump. Also Macron, hatte ich ja schon angedeutet, wirbt für die Bazooka im Handelsstreit, für dieses Anti-Coercion-Instrument, also das Anti-Zwangsinstrument. Wohingegen der deutsche Kanzler Friedrich Merz, haben wir ja gerade gehört, eher sanftere Töne anstimmt und betont, man müsse das im Dialog lösen. Aber Stand heute verströmt das alles für mich noch so ein bisschen den Eindruck, wir wissen nicht genau, wie hart wir da zurückschlagen sollen. Und das lässt Europa natürlich dann am Ende eher schwach erscheinen. Jedenfalls, du hast es angedeutet, sind für diese Woche noch jede Menge Krisentreffen geplant und unter anderem ja dieses Treffen der Staats- und Regierungschefs am Donnerstag. Bis dahin muss dann eine Einigung her und diese Treffen davor sind zur Abstimmung vermutlich auch dringend nötig, zumal auch die europäischen Allzweckwaffen, also die so ein bisschen als Trump-Flüsterer geltenden, wie zum Beispiel NATO-Chef Mark Rutte oder auch der finnische Regierungschef Alexander Stubb, der wurde zuletzt von Trump auch gerüffelt, weil auch er die Annexionspläne Grönlands zurückwies, weil eben auch diese beiden kein Gehör zu finden schienen in den letzten Tagen. Und es geht ja, wenn man da genau zuhört, selbst regierungsintern noch einiges durcheinander, wenn zum Beispiel der deutsche Finanzminister Klingbeil Macron bei dessen Bazooka-Plänen grundsätzlich zustimmt, Kanzler Merz aber da eher zurückhaltend ist oder wenn Macron seine ja harte Rhetorik nach außen jetzt mit seiner Abendessen-Einladung an Trump und seiner, ich würde mal tatsächlich sagen, eher gesäuselten als hart klingenden Textnachricht im Grunde selbst widerlegt. Das war vielleicht auch der Grund, warum Trump das so schnell und bereitwillig öffentlich gemacht hat mit dieser Nachricht. Auf jeden Fall, Stefan, dürfte es kein Nachteil sein, dass man sich jetzt in Davos auch mit Trump mal wirklich in die Augen schauen kann.
Tja, und die Frage bleibt, Tacheles und auf den Tisch hauen oder weiter den Rütte-Stil reiten, also schmeicheln und deeskalieren, irgendwas anbieten, um Trump bei Laune zu halten. So oder so, Wladimir Putin kann sich derzeit bequem zurücklehnen, genüsslich zuschauen, wie sich der sogenannte Westen streitet und unter Umständen ohne Druck von Osten selbst zerlegt. Putin-Berater Kirill Dmitriev hat die im Grönland-Streit von Trump angedrohten Strafzölle gegen EU-Staaten bereits als Zeichen des Zusammenbruchs der Nordatlantischen Allianz gewertet. Bei X spottete der Kreml-Mann, das transatlantische Bündnis ist am Ende. Und ich ergänze, Kai, Russlands Herrscher kann also weiter ziemlich unbehelligt bomben und töten lassen in der Ukraine.
Womit wir bei der militärischen Lage in der Ukraine sind. Was gibt es da aktuell vor allem zu berichten?
Ja, an der Front gibt es seit unserer letzten Ausgabe keine massiven Veränderungen. Viele Abschnitte bleiben heftig umkämpft mit schweren Verlusten auf beiden Seiten. Was die ukrainische Bevölkerung als Terror aus der Luft erlebt, das geht ebenfalls gnadenlos weiter. Bei russischen Angriffen mit Raketen und Drohnen wurden in der Nacht zum Montag 5 Zivilisten getötet und etwa 30 Menschen verletzt. Das meldeten ukrainische Behörden. Odessa gehörte erneut zu den getroffenen Städten. Auch die Hauptstadt Kiew wurde zuletzt wieder angegriffen. Und bei einer Videokonferenz der Koalition der Willigen am Sonntag, bei der es um künftige Sicherheitsgarantien für die Ukraine ging, da hat der ukrainische Oberbefehlshaber Oleksandr Sirski den Teilnehmern gesagt, Russland zeige keinerlei Bereitschaft, den Krieg zu beenden. Im Gegenteil, Putins Truppen würden ihren Terror gegen Zivilisten in der Ukraine fortsetzen. Die gezielten Angriffe auf die Energieinfrastruktur während besonders heftiger Minusgrade Zeuge davon. Das soll Sierski laut Kiew Independent gesagt haben. Russlands massives Bombardement hatte ja Heizung und Stromversorgung im ganzen Land unterbrochen und dazu geführt, dass Präsident Selenskyj einen nationalen Notstand für den Energiesektor ausrief. Da gab es übrigens dann auch innenpolitischen Streit zwischen Selenskyj und Kiews Bürgermeister Klitschko, wer dafür verantwortlich sei, dass die russischen Angriffe derart desaströs erfolgreich sind, wenn man es mal so sagen will. Der ukrainische Geheimdienst noch, Kai, der warnt, dass Moskau plane, die Infrastruktur rund um die drei ukrainischen Atomkraftwerke im Westen und Süden der Ukraine zu zerstören, um weite Landesteile von Strom und Heizung abzuschneiden, was auch unter dem Aspekt nukleare Sicherheit natürlich alarmierend ist für die Ukraine und weit darüber hinaus. Das Ziel der Invasoren sei, die Ukraine zur Annahme unannehmbarer Kapitulationsbedingungen zu zwingen, so die Vermutung in Kiew. Und zum Schluss noch vor dem Hintergrund wirkt es auf mich jedenfalls wie Hohn, dass Donald Trump allen Ernstes auch Russlands Machthaber Putin eingeladen hat, beim Gaza-Friedensrat mitzuwirken. Du hast es schon erwähnt. Dieser soll sich übrigens ja nicht nur um Gaza kümmern, sondern um alle Krisen weltweit. Und der Golfclub-Betreiber Trump konnte es sich nicht verkneifen, eine goldene Mitgliedschaft für diesen neuen Club anzubieten, der nach seinem Willen offenbar die Vereinten Nationen ablösen soll. Wer 1 Milliarde US-Dollar zahlt, so Trump, der dürfe unbefristet dabei sein.
Vielen Dank für diesen Überblick, Stefan. Und damit sind wir bei unserem heutigen Schwerpunkt und bei einem Thema, das eng verknüpft ist mit all dem, was wir gerade besprochen haben, mit dem deutschen und europäischen Ansinnen, militärisch stärker bzw. souveräner zu werden. Wie schätzen Sie Ihr Fitnesslevel ein? Sehr gut, gut, mittel, gering. Haben Sie grundsätzlich Interesse, auf freiwilliger Basis Soldatin oder Soldat zu werden? Bitte stufen Sie Ihr Interesse auf der nachfolgenden Skala ein. 0, ich habe kein Interesse, bis 10, ich möchte unbedingt Soldatin oder Soldat werden. Das sind nur zwei der Themen, die jener Fragebogen anschneidet, den tausende Jugendliche nun angehalten sind, auszufüllen. In den letzten Tagen nämlich hat die Bundeswehr die ersten Briefe verschickt. Post werden nun nach und nach alle bekommen, die im neuen Jahr bereits 18 Jahre alt geworden sind oder es demnächst werden. Über einen Quellcode gelangt man dann zu besagtem Online-Fragebogen zum neuen Wehrdienst, der ja im Dezember beschlossen wurde und zu Jahresbeginn nun offiziell gestartet ist. Über dieses Thema spreche ich mit meinem Kollegen Kilian Neuwert, der sich beim Bayerischen Rundfunk seit langem mit Verteidigungsthemen befasst und mitgewirkt hat an einer Podcast-Serie zum Thema Wehrdienst mit dem Titel Die Entscheidung und dabei auch mit jungen Menschen gesprochen hat, die, so viel kann ich schon mal verraten, unterschiedlich offen der Bundeswehr gegenüber sind. Kilian, erstmal sehr schön, dass wir sprechen können.
Hallo Kai, danke für die Einladung.
Lass uns nochmal, bevor wir auf diejenigen zu sprechen kommen, die das betrifft mit dem neuen Wehrdienst, die Spielregeln vielleicht nochmal erläutern. Also diesen Fragebogen, von dem ich eben sprach, den muss ja jeder männliche 18-Jährige ausfüllen, richtig?
Genau, das ist fortan Pflicht, so will's das Gesetz zum neuen Wehrdienst. Und die ersten Briefe mit QR-Codes, die dann zu diesem Fragebogen führen, sind jetzt gerade verschickt worden. Wir reden hier laut Verteidigungsministerium pro Jahr über rund 350.000 Männer, die 18 werden und dann eben Post bekommen. Und wenn der Brief da ist, hat man einen Monat Zeit für die Antwort. Und wer den Bogen ausgefüllt hat, der bekommt eine digitale Bestätigung oder soll sie bekommen. Wichtig dabei, für Frauen, die bekommen ja auch Post, da ist das Ausfüllen freiwillig. Das liegt letztlich am Grundgesetz, denn es können nur Männer zum Dienst in den Streitkräften verpflichtet werden. Wenn sich jetzt 18-jährige Männer aber nicht zurückmelden, also quasi nichts beantworten, dann könnte das auch eine Geldbuße nach sich ziehen. Da reden wir von bis zu 1.000 Euro im Moment.
Und was passiert dann? Also gesetzt den Fall, man hat diesen Fragebogen dann ausgefüllt. Also es geht dann wahrscheinlich zur Musterung, also für diejenigen, die sich das vorstellen können. Aber wirklich verpflichtend soll ja die Musterung dann erst kommen im Jahr 2027, oder?
Ganz genau so ist es. Also zunächst, so ist mein Kenntnisstand, sollen erstmal die gemustert werden, die ohnehin in den Fragebögen angemerkt haben, dass sie Interesse hätten. Der Hintergrund ist ganz einfach, dass es aktuell die Kapazitäten für Musterungen nicht gibt, die man für einen ganzen Jahrgang bräuchte. Also die Karrierecenter, die gewissermaßen einige der Aufgaben der ehemaligen Kreiswehrersatzämter übernommen haben, die sind dafür einfach nicht ausgelegt, zahlenmäßig. Da will man was Neues aufbauen, Musterungszentren nämlich. Die Pläne sehen dann vor, wie du schon gesagt hast, da voraussichtlich ab Mitte 2027 alle Männer zur Musterung einzubestellen. Ja, warum das Ganze? Da steckt die Wehrerfassung dahinter, die sogenannte. Man war im Zuge der Aussetzung der Wehrpflicht 2011 gewissermaßen übergründlich, hat sich da auch über so manchen Expertenrat hinweggesetzt und die Wehrerfassung nebenbei mit platt gemacht. Die Bundeswehr weiß heute im Prinzip also nicht mehr, wer denn eigentlich tauglich wäre, falls man Männer zur Landesverteidigung heranziehen müsste. Und da will man ran, deswegen eben diese Musterungspläne, die flächendeckenden.
Das ist ja genau einer der Gründe gewesen, die Boris Pistorius, der Verteidigungsminister, auch immer angeführt hat, als er gesagt hat, wir brauchen diese flächendeckenden Musterungen. Da du dich ja nun schon länger mit diesem Thema intensiv befasst, hast du irgendeinen Anhaltspunkt, wie viele sich denn freiwillig melden werden tatsächlich zum neuen Wehrdienst?
Das ist natürlich eine sehr berechtigte Frage. Also ich habe keinen Anhaltspunkt, den ich als so belastbar bezeichnen würde, um zu sagen, das ist jetzt eine hundertprozentig sichere Prognose, so wird's kommen. Was mir aber schon immer wieder auffällt in Gesprächen mit Bundeswehrkreisen ist, wie stark die Armee nach meiner Beobachtung auf den neuen Wehrdienst setzt, also dass das auch klappt. Sicher, man kann sich annähern über Umfragewerte und auch über die Daten der Personalentwicklung der Bundeswehr, aber letztlich müssen wir da wohl abwarten, wie sich das entwickelt. Interessant, denke ich, ist im Moment schon ein Blick auf die Personalzahlen, die jüngsten, die quasi das Jahr 2025 im Blick haben, konkret den 31.12., die sind gerade veröffentlicht worden. Und da ist eine Stärke von rund 184.000 Männern und Frauen verzeichnet. Das ist, wenn wir jetzt auf die Jahre 2024 und 2023 gucken, schon mal ein Plus, weil da waren es im Dezember jeweils rund 181.000, jetzt also gut 3.000 mehr als in den beiden Vorjahren. Und es gibt laut Verteidigungsministerium auch ein Plus bei den Erstberatungen und bei den Bewerbungen. Das könnte also schon dafür sprechen, dass die Bereitschaft, in der Bundeswehr zu dienen, grundsätzlich steigt. Möglicherweise lässt sich das umlegen auf den neuen Wehrdienst. Aber wie gesagt, ich traue mir da keine sichere Prognose zu, weil das könnte gleichsam auch bedeuten, dass man das Potenzial für Freiwillige eigentlich schon jetzt nahezu ausschöpft. Oder mitunter wird das hinter vorgehaltener Hand ja auch von manchen bemängelt, dass man ein bisschen großzügiger bei den Einstellungen geworden ist im Laufe der Jahre. Hier gilt also wirklich abwarten, reden wir in einem Jahr nochmal drüber. Denn klar ist ja auch, dieses Ziel zu wachsen, das ist schon ein paar Jahre alt. Knapp über 200.000 war lang die Zielmarke. Aber wir sehen, nicht mal die ist bislang erreicht worden, trotz aller Werbemaßnahmen. Und auch jetzt bleibt der Dienst in der Bundeswehr ja freiwillig.
Wir reden gerne in einem Jahr wieder, Kilian. Was ja aber sehr klar ist, sind die Zahlen, die man erreichen will, nämlich 260.000 aktive Soldatinnen und Soldaten will die Bundeswehr bis 2035 haben, oder man kann sogar sagen, muss sie haben, weil sich ja nur so die NATO-Vorgaben erfüllen lassen. Und das soll ja zunächst zumindest freiwillig gelingen. Du hast dir auch Werbekampagnen der Bundeswehr genauer angeschaut. Was tut die Bundeswehr alles, um junge Leute tatsächlich anzulocken?
Ich gehe so weit zu sagen, sie ist einfach insgesamt inzwischen viel präsenter in der Öffentlichkeit. Die große Wende kam ja schon nach dem Aussetzen der Wehrpflicht und den Strukturreformen, die im Prinzip in die gleiche Zeit fielen. Da musste die Bundeswehr auch als verkleinerte Armee an den Nachwuchs denken und ist ganz anders aufgetreten. Als Arbeitgeber, In der Folge gab es erste Videoserien in den sozialen Medien zum Beispiel, große Werbekampagnen, Social-Media-Auftritte, Kennenlern-Camps. Und mein Eindruck, jetzt ist da noch mehr Druck dahinter. Natürlich politisch gewollt und befeuert. Also ein Beispiel aus meinem Alltag. Ich lebe in Südbayern und in einem Dorf und bei uns gibt es eine Tankstelle, da wirbt die Bundeswehr auf den Zapfhähnen. Wenn ich da tanke, dann lese ich seit Wochen den Satz, halt die Truppe am Laufen. Und das steht für mich immer stellvertretend dafür, wie niederschwellig die Kampagnen inzwischen auch ansetzen. Und dazu natürlich jede Menge Infos, Formate in den sozialen Medien, Auftritte auf Karrieremessen. Auch auf Laufveranstaltungen sieht man gerne mal einen Karrieretruck der Bundeswehr, also so eine Art begehbaren Lastwagen, und Soldaten laufen dann mit T-Shirts, auf denen steht Sportskamerad, die sind ansprechbar, repräsentieren. Es gibt außerdem inzwischen beispielsweise auch Camps, in denen sich Interessenten die Bundeswehr hautnah ansehen können. Dann auch bivakieren im Wald beispielsweise, oder ich habe sowas mal mitgemacht bei der Panzergrenadiertruppe, dann auch in einem Schützenpanzer mitfahren können. Also da ist eine große Breite an Maßnahmen da. Und jetzt kommt eben dazu, dass jeder 18-Jährige per Post den Hinweis nach Hause bekommt und auf die Bundeswehr gestoßen wird, regelrecht durch diesen Brief und den Fragebogen, hoppla, uns gibt's, schau dir das mal an.
Und die Bundeswehr will ja insgesamt attraktiver werden, auch zum Beispiel was den Sold angeht, oder wenn ich mich noch an meine eigene Musterung damals zurückerinnere, das waren ja dann doch eher diese kalten Kreiswehrersatzämter, da will man jetzt schon attraktiver sein, auch was die Karrierecenter zum Beispiel angeht. Du hast ja mit einem jungen Mann ausführlich gesprochen für euren Podcast, der sich freiwillig gemeldet hatte, schon bevor dieser neue Wehrdienst kam. Das passt ja so ein bisschen zum Thema Attraktivität. Warum wollte der zur Bundeswehr?
Ja, dieser junge Mann, das ist Nils. Er hat sich gemeldet für 14 Monate als freiwillig Wehrdienstleistender. Das war ja auch bisher immer möglich. Und Nils wurde dann eingeplant in der Heereslogistik. Ich habe ihn da getroffen in einem Verband während seiner Spezialgrundausbildung im Herbst und Winter 2024 und 25.
Jetzt geht's auf Linie 100 und dort werden wir dann die zweite Grundlagenübung mit dem G36 schießen.
Da sind wir zum Beispiel gerade auf der Schießbahn. Nils rennt mit Helm, Weste und Waffe nach vorn, ich mit dem Aufnahmegerät hinterher.
Bahn 3! Geradeaus, 100, ein feindlicher Schütze, 3 Schuss Einzelfeuer mit dem Zielfernrohr, auf erkannten Feind, Feuer frei.
Und auch nach diesen ganzen Ausbildungen, bei denen ich ihn begleitet habe, nach diesen Monaten haben wir Kontakt gehalten. Und wir haben natürlich auch über seine Anfangsmotivation gesprochen, darüber, woher die Idee kam. Denn in seiner Familie gibt es sonst keine Soldaten. Bei Nils wurde die Bundeswehr aber irgendwie und irgendwann Thema in der Schule.
Was auch an dem Konflikt zwischen Russland und der Ukraine liegt, weil dadurch auch viel Aufmerksamkeit natürlich auf die Bundeswehr gekommen ist durch die Gesellschaft. Und dann kam es irgendwann in den längeren Pausen, wenn man Freistunden hatte, zu den Gesprächen. Ja, was macht ihr nach der Schule? Und dann gab es verschiedene Themen und dann ist eben auch die Bundeswehr immer wieder als Thema gefallen. Und da wurde auch viel drüber gesprochen, an verschiedenen Stellen auch Interesse bekundet und vor allem auch sehr positiv aufgenommen, das ganze Thema, ja.
Was ihn da anfangs gereizt hat unter anderem, das war, dass er gedacht hat, er wird da sportlich gefordert und er wollte das einfach mal ausprobieren. Allerdings hat er mir erzählt, dass eigentlich niemand aus seinem Umfeld damit gerechnet hat, dass ausgerechnet er derjenige ist, der sich meldet.
Weil ich immer sehr zurückhaltend war, immer sehr überlegt. Ich war jetzt nicht so der extravertierte Mensch. Und ich war immer sehr, also ich bin sehr einfühlsam, ich achte wirklich viel auf andere Menschen. Und viele Leute denken zwar, dass das in der Bundeswehr nicht immer der Fall ist, was allerdings völliger Quatsch ist, weil das hier besonders wichtig ist für die Kameradschaft. Und dann habe ich mich trotzdem dazu entschieden, ja, ich gehe mal zur Bundeswehr, einfach auch, weil es viel körperlich ist, was mir sehr viel Spaß macht.
Na, und bei ihm ging es dann schnell um die Frage, bleiben oder nicht? Studieren bei der Bundeswehr vielleicht? Da hat er sich vorgestellt, vielleicht in die IT-Richtung zu gehen.
Seine Familie, und ihr habt ja auch mit Nils Mutter zum Beispiel ausführlich gesprochen, war nicht so unendlich begeistert von der Idee, dass er wirklich bei der Bundeswehr bleibt, oder?
Das kann man so sagen. Seine Mutter heißt Anke, wir haben vereinbart, bei den Vornamen zu bleiben. Die war erstmal richtig baff.
Dann sitzen wir eines Abends da zusammen, ja Nils, was willst du nach dem Abi machen? Och, ich habe mir jetzt überlegt, ich gehe zum Freiwilligendienst, zum Bund. Da war Totenstille am Tisch. Klar, man sieht dann gleich, oh je, er steht an der Front und wird abgeschossen. Ne? Also irgendwie so, ne? Also wir haben uns alle wahnsinnig Sorgen gemacht, haben gedacht, um Gottes Willen, was passiert dem Kind?
Ich denke, die Sorgen von ihr, die stehen da so ein bisschen stellvertretend für die Sorgen von vielen Angehörigen. Interessant zu beobachten war aber während dieser Zeit, während der wir die beiden begleitet haben, dass nicht nur Nils eine Veränderung durchgemacht hat, auch seine Mutter. Und wir haben es eben gehört, sie stand dem Ganzen sehr kritisch gegenüber. Zum einen, das fand ich beachtlich, stand sie immer zu ihrem Sohn, hat gesagt, wenn das sein Weg ist, dann ist das okay, sinngemäß. Zum anderen blickt sie inzwischen aber auch anders auf die Bundeswehr, unter anderem, weil sie Einblicke bekommen hat, weil sie Berührung hatte, zum Beispiel bei einem Familienwochenende in der Kaserne, in der Nils gedient hat.
Aber am Ende hat sich Nils ja dann doch gegen eine längere Verpflichtung entschieden. Warum eigentlich?
Ja, auch damit hatte keiner gerechnet, weder seine Mutter noch die Kameraden. Aber, du hast es angesprochen, er ist nicht geblieben. Er hat sich entschieden, doch zivil zu studieren. Und der Hauptgrund für ihn da war letztlich die Verpflichtungsdauer. Also 13 Jahre wären das gewesen bei ihm. Und diese Festlegung auf einen so langen Zeitraum, das hat ihn abgeschreckt. Er hat mir dann hinterher auch noch erzählt von Gesprächen mit Vorgesetzten, die schon versucht haben, ihn zu halten mit allen möglichen Argumenten, die aber gegen dieses Thema Verpflichtungszeit dann letztlich auch nicht angekommen sind, weil für ihn einfach klar war, wenn, dann möchte ich auch studieren, das heißt dann Offizierslaufbahn, lange Verpflichtungszeit und so weiter und so fort. Seine Entscheidung, sich freiwillig zu melden und diese 14 Monate zu machen, das hat er aber nie bereut.
Und ist das jetzt dann eine schlechte Nachricht für die Bundeswehr? Also steht Nils da aus deiner Sicht stellvertretend für viele, die dann doch sagen, ich bleibe eben nicht bei der Truppe?
Naja, sie hat natürlich einen aktiven Soldaten verloren, in den man eine Menge Ausbildungszeit gesteckt hat. Ich kann da jetzt bei der Frage, ob das für viele steht, offen gestanden nicht mit statistischen Zahlen dienen. Aber mir sind schon immer wieder Menschen begegnet, für die das ein gewichtiges Argument war. Also vorrangig ging es da natürlich immer um die Offizierslaufbahn, teilweise auch um die Feldwebellaufbahn, aber eben vor allem um die Offizierslaufbahn. Mitunter auch, weil da zwangsläufig auch regelmäßige Versetzungen anstehen und das was ist, was nicht jeder mag, weil vielleicht auch die Gründung einer Familie geplant ist und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, das sind jetzt Eindrücke und für viele ist das ja wiederum auch kein Gegenargument.
Aber dass es eine hohe Abbrecherquote bei der Bundeswehr in den letzten Jahren gab, das steht ja außer Frage, ne? Also das waren schon Zahlen, die auch Sorgen machten.
Das ist so, das ist auch ein Punkt, den man immer wieder hört aus der Truppe, dass das etwas ist, was Sorgen bereitet.
Und ihr habt ja auch für euren Podcast mit Kritikern des Wehrdienstes und der Bundeswehr überhaupt gesprochen. Was bemängeln die? Man könnte ja auch argumentieren, ist doch offensichtlich, dass wir eine stärkere Abschreckung brauchen angesichts der russischen Bedrohung.
Ja, das waren Stimmen aus der Friedensbewegung, die teils seit Jahrzehnten kritisch auf das Thema blicken und die aktuelle Lage mitunter auch gar nicht als so bedrohlich einschätzen, sie ganz anders wahrnehmen oder im Zweifelsfall sehr grundsätzlich argumentieren und sagen, mehr Diplomatie statt mehr Waffen. Und ihre Kritik geht da vor allem in die Richtung, dass sie so eine Art Militarisierung in Deutschland wahrnehmen, auch eine Militarisierung der Debatten.
Und es gibt ja auch nach wie vor Kriegsdienstverweigerer und diese Zahl ist im vergangenen Jahr angesichts der aktuellen Debatte nochmal um über 70% im Vergleich zu 2024 gestiegen. Und das Recht, den Dienst an der Waffe zu verweigern, gibt es ja nach wie vor. Warum aber diese jetzt gestiegene Zahl an Verweigerern? Denn eine Wehrpflicht existiert ja im Moment nicht, die ist ja nach wie vor ausgesetzt.
Ich würde diese gestiegene Zahl an Verweigerern vor allem darauf zurückführen, dass das Thema im öffentlichen Diskurs wieder eine Rolle spielt. Und wenn man da auf die Zahlen schaut, dann ist es in meinen Augen schon wichtig, den Kontext zu betrachten. Denn nach dem Aussetzen der Wehrpflicht sind die Zahlen der Verweigerer extrem runtergegangen. Ich habe hier die Zahl für 2019 liegen exemplarisch. Da waren es 110 nach den Angaben des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben, das da zuständig ist. Und die Zahl jetzt, natürlich ist das eine Steigerung, wenn wir da aber jetzt mal beispielsweise die Geburtenzahlen für Männer aus den letzten Jahren als ganz groben Anhaltspunkt daneben legen, dann ist das in meinen Augen keine wirklich relevante Zahl. Also wir hatten jetzt für 2025 3.900 Kriegsdienstverweigerungsanträge grob. Parallel dazu hatten wir 2025 weit über 300.000 geborene Jungen. Und das war auch in den Jahren davor so. Also ich würde nicht sagen, dass das nun wirklich eine relevant große Zahl an Kriegsdienstverweigerern ist, über die wir da tatsächlich sprechen.
Also tatsächlich verglichen mit den Geburtenzahlen nur eine Handvoll. Trotzdem, die entscheidende Frage wird ja dann am Ende sein für die Bundeswehr: Erreicht man die Sollstärke, erreicht man die gewünschten Zahlen über die Freiwilligkeit? Das kann ja dann tatsächlich sich ändern, wenn sich die Sicherheitslage akut verschlechtert oder wenn man eben die Personalstärke nicht erreicht, dass man zurückkehrt zu einer sogenannten Auswahlwehrpflicht, also nicht zu der allgemeinen, die 2011 ausgesetzt wurde, sondern zu einer begrenzten Zahl von Menschen, die zur Bundeswehr gehen müssen. Aber auch das ist ja kein Automatismus, ne? Das würde nicht automatisch dann per Beschluss der Bundesregierung passieren.
Ganz genau. Der Bundestag soll sich dann nochmal damit befassen und er könnte dann eben entscheiden, hoppla, es ist Bedarf da, wir erreichen die Ziele nicht. Es gibt ja jetzt auch eine Berichtspflicht. Und jetzt wählt man dann eben zusätzlich zu den Freiwilligen per Zufallsprinzip aus den Geeigneten aus. Musterung hat man ja dann wieder mit den entsprechenden Daten und kennt sozusagen den Pool der Geeigneten. Und das wäre nach derzeitigem Stand dann so eine Art Phase 2 oder eben Rückfallebene, dieses Losverfahren. Du hast das Stichwort ja genannt, die Bedarfswehrpflicht.
Und ob das Losverfahren dann überhaupt dasjenige der Wahl ist, ist ja auch noch nicht entschieden. Damit sind wir eigentlich bei der Frage aller Fragen. Glaubst du, nach allem, was du so recherchiert hast, dass sich die angestrebten Zahlen erreichen lassen, tatsächlich auf freiwilliger Basis? Denn viele aus der Bundeswehr selbst, auch mit denen ich gesprochen habe, die zweifeln das ja an, dass sich das erreichen lässt.
Ja, was da oft als Argument genannt wird, ist eben das, was ich eingangs auch schon mal angesprochen hatte, nämlich die große Frage, ob man nicht vielleicht jetzt schon das Potenzial ausschöpft, das da ist an Freiwilligen. Also ich würde sagen, wir müssen da abwarten. Ich bin da weder überoptimistisch noch überpessimistisch. Ich denke, was möglicherweise zum Erfolg beitragen könnte und ja auch soll, das ist die Bezahlung. Also wir reden ja jetzt über einen Wehrsoldgrundbetrag für freiwillig Wehrdienstleistende von 2.600 Euro brutto. Das waren vorher 1.800 und das ist eine Menge. Also überhaupt kein Vergleich zu dem, was man als Wehrpflichtiger einst bekommen hat. Und klar ist, die Wirtschaft schwächelt parallel in Deutschland, auch der Mittelstand, selbst der lang so starke Maschinenbau. Möglicherweise ist das schon etwas, was dazu führen könnte, dass manch einer sagt, dann eben Flecktarn. Aber im Moment ist das natürlich spekulativ.
Was sagt eigentlich so jemand wie Nils zu diesem Thema, der ja freiwillig einst zur Bundeswehr gegangen ist, also zu diesem ganzen Thema Verpflichtung oder Freiwilligkeit?
Er war immer ein Freund der Freiwilligkeit und er hat in diesem Zusammenhang immer so argumentiert, dass er gesagt hat, wenn die Leute freiwillig kommen, dann wollen sie diesen Dienst auch leisten. Und er hat sich das so vorgestellt, dass es viel angenehmer ist, mit Kameraden zu dienen, die freiwillig bereit sind, Einsatz zu bringen, Leistung zu zeigen, als mit jemandem, der dann vielleicht sagt, nee, ich habe keinen Bock, das interessiert mich jetzt nicht und mit so einer Verweigerungshaltung antritt. Und dann, so sein Argument, muss ein Vorgesetzter möglicherweise das Verhalten sanktionieren und vielleicht die ganze Gruppe, den ganzen Zug bestrafen für einen, der da so ein bisschen nebenher läuft oder aus der Spur gerät. Also er war immer ein Freund der Freiwilligkeit, auch schon als wir uns unterhalten haben im Herbst, Winter 2024, 2025, weil wir erinnern uns, damals unter der Ampelregierung hätte es dieses Gesetz ja eigentlich, vielleicht auch in anderer Form, aber eigentlich hätte es ja damals schon da sein sollen, schon kommen sollen.
Jetzt haben wir 2026. Kilian, zum Schluss nochmal die Frage, wie geht's jetzt weiter? Was sind die nächsten Schritte? Wie geht's weiter mit dem neuen Wehrdienst?
Na gut, die ersten Fragebögen sind raus. Das heißt jetzt wohl erstmal warten auf Rückmeldungen und dann eben gegebenenfalls mustern. Und dann wird es irgendwann losgehen für die ersten. Und dann stellt sich, je nachdem, wie viele sich dann melden, mittelfristig wahrscheinlich die Frage nach Unterbringungskapazitäten, nach Infrastruktur und so weiter. Gearbeitet werden wird sicherlich auch an den Musterungszentren. Und das dürften so die nächsten Schritte sein.
Mein Kollege Kilian Neuwert war das zum Thema neuer Wehrdienst. Den Link zur Podcast-Serie mit dem Titel Die Entscheidung stellen wir euch gerne in die Shownotes.
Ja, danke Kilian, danke Kai. Für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es am kommenden Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de. Und damit verabschieden sich Stefan Niemann
und Kai Küstner. Und wer mehr erfahren will, wie Donald Trump mit seiner Außenpolitik die Welt verändert, für den haben wir noch einen Hörtipp.
Grönland besetzen, im Iran eingreifen. Die Welt dreht sich gerade besonders schnell wegen eines Mannes, Donald Trump. Der US-Präsident mischt die Weltpolitik auf und sich überall ein. Hi, ich bin Philipp Abresch vom Weltspiegel-Podcast. Wir schauen für euch genauer hin mit einer Sonderreihe zu Trumps neuer Welt, in der nur eins zu gelten scheint, das Recht des Stärkeren. Welche Drohungen macht er wirklich wahr? Was müssen die Länder fürchten, die er ins Visier nimmt? Wir trennen für euch Fakten von Fiktionen. Wir sortieren und analysieren. Wie immer mit verschiedenen Stimmen und Eindrücken von vor Ort, damit ihr die Welt, wie Trump sie sich vorstellt, ein Stück besser versteht. Jeden Mittwoch eine neue Folge Trumps neue Welt im Weltspiegel-Podcast, in der ARD-Audiothek und überall, wo ihr sonst noch gerne Podcast hört.